Vor allem, wieso ist Vatertag eigentlich so ultra assi? Also ich verstehe das nicht. Weißt, Muttertag ist so, kauf Blumen und sei lieb und keine Ahnung und vielleicht noch Schokolade oder so.
Der Vater ist der, der dafür verantwortlich ist, dir einen Buddy Slam aufs Sofa zu verabreichen.
Fürs Entertainment.
Der ist da fürs Entertainment, für die schlechten Witze. Der macht irgendwie, der härtet dich ab fürs Leben, weißt du? Und so wie erzogen wird, so wird er auch gefeiert.
Und er erzählt das halt so richtig geil. Und ich habe das damals gesehen und dachte mir, diesen Moment hätte ich auch gerne einmal, dass ich, weiß nicht, einen amerikanischen Schauspieler oder irgendwen aus dem Ausland fahre und der mit mir das erste Mal auf der deutschen Autobahn ist und wir dann eine Strecke fahren, die keine Geschwindigkeitsbegrenzung hat.
Ja.
Und dann einmal richtig schön sagen, hast du Bock, das, was wir jetzt machen? Ja. Und dann richtig, richtig durchdrücken, sodass der sich in seinen Sitz reinkrallen muss. Das hätte ich gerne einmal gehabt.
Guten Morgen, meine Freunde.
Guten Morgen, es ist die Frühaufsteher-Edition. Es ist 6:30 Uhr morgens, wir haben alle einen vollen Tag. Wir müssen heute noch viel tun, deswegen ausnahmsweise sehr früh aufnehmen.
Jawohl.
Wie ist es? 6:30?
6:30, kurz nach. Wir mussten noch einen Kaffee machen.
Genau.
Das ist gar nicht so einfach, aus der Dusche raustorkeln, Kaffeemaschine nicht treffen und so. Ist alles schwierig heute, aber wir haben richtig gute Laune, oder?
Richtig gute Jawohl. Laune. Ich meine, für mich ist es Premiere. Ihr kennt das Prozedere ja schon, aber ich darf das erste Mal.
Genau. Die Vormittagsfolgen, die werden meistens ein bisschen muggeliger aufgenommen. da trinke sogar ich ab und zu mal einen Kaffee, nur bei mir ist es dann der Eiskaffee. Brizi trinkt einen Standardkaffee.
We're hot and cold.
Aber hey, heute wird es ein schöner Tag. Also gestern hat es ja nur gepisst. Ah, fuck, heute ist Feiertag und heute pisst's nicht. Jetzt kriege ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich heute nichts tue. okay. Ganz kurz, weil wir es jetzt vor 2 Folgen angeteased haben und letzte Woche gar nicht. Es wird ja heute unsere letzte Folge.
Surprise, Motherfucker.
Immer noch besser als mein Vater, der einfach nicht mehr aufgetaucht ist.
Stimmt, heute ist Vatertag, ne?
Das war nur ein Witz.
Ach so, heute ist Vatertag. Das ist ja auch so eine, also wirklich, das ist, als Kind habe ich es nicht verstanden, wenn sich die Mütter drüber aufgeregt haben, aber es ist eigentlich so wirklich so, was, es gibt Muttertag? Okay, warte mal, da gibt es jetzt auch Vatertag und der ist direkt vor Muttertag und wir sind saufen.
Vor allem, wieso ist Vatertag eigentlich so ultra assi? Also ich verstehe das nicht. Weißt, Muttertag ist so, kauf Blumen und sei lieb und keine Ahnung und vielleicht noch Schokolade oder so.
Der ist da fürs Entertainment, für die schlechten Witze. Der macht irgendwie, der härtet dich ab fürs Leben, weißt du? Und so wie erzogen wird, so wird er auch gefeiert.
Absolut.
Vor allem ist er dafür da, die ganz schlimmen Sachen einfach zu vergessen und sie mit Alkohol zu ertränken am Vatertag. Ja, aber du hast schon recht, so lernt man Rollenbilder.
Aber es ist auch wirklich so, ich habe da letztens mal so eine Studie gelesen, also nicht die Studie selber, sondern einen 2 Minuten Lesezeitartikel über die Studie, dass es wirklich so ist, dass Kinder tendenziell, also als Vater hast du voll verschissen, wenn es eben um diese emotionale Absicherung geht der Kinder in jungen Jahren. So, da ist einfach ganz klar die Mutter in den allermeisten Fällen die erste Wahl. Mhm. Da kackst du ab. Also Kind fällt hin, tut sich weh, es rennt mit sehr großer Wahrscheinlichkeit zur Mutter und will vom Vater nichts wissen. Mhm. Wenn es aber ums Spielen, Spaß und Freizeit geht, will das Kind in der Regel nichts von der Mutter wissen, sondern rennt voll zum Vater, weil der Vater dem Kind da wohl eben halt Sachen geben kann, die das Kind, also, nee, genau, stimmt, sie haben gemessen am quasi, wie viel Glückshormone ausgestoßen wird bei bestimmten Sachen. Mhm. Und sie haben da quasi rausgefunden, dass das Kind den meisten Hormoncocktail eingeschossen bekommt, wenn bei Situation A, wenn es zur Mutter geht und Situation, wenn es zum Vater geht. Das bedeutet, Kinder profitieren auch hormonell und körperlich am meisten davon, wenn sie mit dem Vater spielen. Also es ist quasi voll die Ego-Nummer. Die denken sich, na, ich will hier mein, ich will hier das Maximum an Drogencocktail quasi von meinem Körper eingeboostet bekommen.
I see. Ey, das ist aber echt so, ich meine, man muss ja auch so sehen, ne? Kinder müssen ja erst lernen über Zeit, dass sie nicht mehr Teil der Mutter sind. Also ich kann mir das schon vorstellen, ne? Immer wenn es dann um Sicherheit geht, dass man dann wieder zurückfällt, so tiefenpsychologisch, in dieses, ich wäre jetzt gern wieder Teil der Mutter, das beschützt mich. Mhm. Und aber so nach und nach immer sich weiter davon entfernt. Und das weit entfernteste, aber trotzdem noch nächste ist ja dann der Vater. Oder was auch immer der Vater da den darstellt, sozusagen.
Ja, und ganz viele Frauen suchen sich dann halt Partner, die, wenn der Vater nicht mehr da ist oder nicht so war, wie sie es gewünscht hat, der dann vielleicht den Vater ersetzt. Und da suchen die ihre Sicherheit.
Jetzt wäre es natürlich interessant zu wissen, ob das, sage ich mal, bei den nicht so klassischen Familienmodellen, ob die Kinder da trotzdem für sich selber das auch so festlegen, dass es dann quasi einmal die Mutter halt gibt und wenn das jetzt zum Beispiel ein lesbisches Paar ist, bei einem Adoptivkind, ob die das dann auch so quasi für sich festlegen. Es gibt so die eine Mama, quasi zu der gehe ich, wenn es mir schlecht geht, ne? Und die andere, zu der gehe ich, wenn ich jetzt spielen will. Ja.
Bumm, Max torpediert gerade das Thema. Also hier werde ich mich nicht dazu äußern.
Ich muss sagen, wenn ich so in meine Erfahrung kram, ich habe ja auch ein Patenkind, ne? Love of my life, würde ich fast sagen. Und wenn ich den immer mal wieder sehe, ich sehe den jetzt nicht so häufig, aber schon so in 2-3 Wochen Abständen, und da passiert ja super viel bei Kindern. Und jetzt hat der, beim letzten Mal, als ich gesehen habe, hatte der so auf einmal Körperspannung entwickelt. Der geht auch immer zum Kinderturnen und so. Und natürlich ist das Erste, was ich mit dem gemacht habe, als ich gemerkt habe, der hat Körperspannung, Body Slams und Suplex. Und das hat er natürlich mega gefeiert, ne? Und ich auch so, geil, guck, ich kann dich jetzt hier rumschieben, ohne dass ich deinen Nacken immer halten muss oder so ein Scheiß. Ja, und dann hat man halt einfach mal ein Double Hand DDT auf dem Sofa gemacht und der lacht sich den Arsch ab. Und der Vater guckt mich an und sagt, ist alles okay.
Anti-autoritäre Erziehung, auf gar keinen Fall, wir sind hier Pazifisten und du kommst rein, Finisher! Ja. aber ich meine, das ist irgendwie, muss man sich ja auch als Vater irgendwo den Spaß an den Kindern herholen, oder? Und es geht eigentlich nur, ist es vielleicht auch ein verstecktes Ausleben der Aggression gegenüber dem Kind? Ich kann dich jetzt, du hast eine Sozialversicherungsnummer. Die Leute wissen, es gibt dich. Ich kann dich jetzt nicht verschwinden lassen. Ich kann, aber das ist das Maximum, was ich tun kann, was der Gesetzgeber zulässt.
Wo die Mutter deswegen, vielleicht auch noch zuschaut.
Ja, wobei wir warten, bis die einkaufen geht und dann fällt sich das 10-mal hier in die Sofakissen rein.
Das ist der Wrestling-Move heißt Reverse Oedipus.
Ja.
Ah ja, guck mal, so unsere 2 Cents zum Vatertag heute.
Aber das stimmt schon tatsächlich. Ich meine, ich habe damals auch ein paar Wochen ein Praktikum gemacht in so einem Kinderhort und
bist du ehrenlos entlassen wurdest.
Naja, aber der war natürlich überwiegend von Erzieherinnen betreut und die sind natürlich mit den Kindern ganz anders umgegangen. Und als ich dann da war und halt auch mal mit den Jungs irgendwie Fußball gespielt habe und ja, da wird natürlich auch mal reingegrätscht, ganz klar. Aber die Kinder haben es gefeiert, die fanden es geil. Das sind sie auch mal durch die Gegend geflogen. Die wurden da halt nicht mit Samthandschuhen angefasst, ne?
Das Ding ist, ich habe mal vor einiger Zeit, haben wir einen Kinderfilm gedreht und wir hatten da einen Haufen Kinder als eigentlich festes Ensemble mit ID im Drehplan und allem. Und das Ding war, ich habe im ersten Teil der Produktion hatte ich mit den Kindern nicht wahnsinnig viel zu tun und im zweiten Teil der Produktion habe ich dann aber mehr oder weniger die Kinder organisiert und halt irgendwie geguckt, dass da alles läuft. Und im ersten Teil waren sie halt von quasi, da war die Hauptbezugsperson eine Frau, ungefähr in meinem Alter, ein bisschen jünger, und die hatte eben halt auch genau dieses nette und und schon lustig, aber halt, die hat nicht so Ansagen gemacht und die war halt so voll nett und so. Und es hat super funktioniert. Also es hat wirklich geklappt. Ich will nicht sagen, dass es mit der nicht geklappt hat. Aber so, ich habe das so ein bisschen ab und zu beobachtet und gesehen. Und dann für die letzten 2 Drehwochen war sie dann weg und ich hatte, weil wir im Studio gedreht haben, dann eben halt auch Kapazitäten dann in dem Moment frei, dass ich gesagt habe oder dass mir gesagt wurde, alles klar, dann übernimmst du doch bitte auch morgens, dass die 20 Kinder alle halt durch Maske, Kostüm und so geschoben, also quasi Aufnahmeleitungsarbeit, mhm. ne? Mhm. Guck einfach, weil wir haben ja auch noch normale Schauspieler und so und guck einfach, dass diese 20 Kinder da, es waren 2,5 Stunden jeden Morgen, bis die alle Maske, Kostüm oder 2 Stunden. Und in der Zeit habe ich natürlich mich mit denen angefreundet, beziehungsweise die, und am Anfang waren die so, oh nee, wir werden die voll vermissen und so, also die andere und so. Und man hat schon gemerkt, die waren jetzt halt einfach 6 Wochen oder 8 Wochen waren die halt einfach dicke und so. Und ich habe es voll verstanden. Ich so, ja, blöd. Und ich sag euch, nach den ersten 4 Tagen, Alter, lief das wie am Schnürchen. Das lief wie am Schnürchen. Und du hattest so, die waren so alle so 12, 13, du hast so die Jungs haben so, also ne, die waren relativ jung und schon in dem Alter, wo die ersten schon anfangen. Na, was voll krass ist, in dem Alter hast du auch schon gemerkt, wie schnell die Entwicklung, wie unterschiedlich die Entwicklung bei den Kindern dann geht. Ne? Weil wie oft hat man dann mit so vielen jungen Kindern zu tun, wenn man nicht Erzieher ist oder so. Ne? Ja. So, und für mich war das ganz neu. Und ich habe einfach gemerkt, das ist so krass, du hast irgendwie 23 Kinder und jeder hat irgendwie so einen ganz eigenen Entwicklungsschritt. Ne? Manche waren noch total kindlich, so da hast du richtig gemerkt. Die haben zu dir auch so, da hast du noch so eine Art, für die Zeit, wo wir hier sind, bist du mehr oder weniger die Bezugsperson, gell? So, und dann hattest du aber auch schon Kinder, die hatten schon eher so dieses Teenager-Ding. Mhm. So, die mit denen warst du kumpeliger schon, ne? Die waren da irgendwie, die haben zu dir schon eher so ein distanzierteres, also mit distanziert meinen, die waren alle distanziert, ne? Also es war jetzt nicht so, dass wir uns da in den Arm genommen haben, aber die waren schon eher so, da warst du kumpelig, so, ne? Das war eher schon so auf einer freundschaftlichen Basis, so, ne? Und, also die wären zu mir jetzt nicht mit so Problemchen gekommen, ne? Und da waren 2, 3 Rabauken, die haben dann natürlich, die haben bei der einen voll gut funktioniert, bei mir haben sie so versucht, ein bisschen die Stärke zu testen. Ne?
Ja. Da sind sie genau an den richtigen geraten.
Und ich dachte so, ja gut, weil, also jetzt nicht körperlich, weil, also du kannst ja an dem Filmset nicht mit einem 13-jährigen wrestlen, ne? Also das ist ja so. Und dann haben wir mit, und, aber es war halt so, die waren halt frech teilweise, ne? Und von mir war ja vom ersten Tag an das Ding, das war jetzt vielleicht, ich weiß nicht, jetzt kann man es drüber streiten, wie pädagogisch wertvoll das ist, aber ich bin ja auch nicht ihre Bezugsperson. Ich muss ja nur gucken, dass der Laden läuft und alle dann um 10 Uhr irgendwie ready to shoot im on set sind. Und ich habe dann halt relativ schnell halt auch einen direkten Ton mit denen gehabt. Nicht böse, aber ich halt so, wenn sie mir auf den Sack gegangen sind, lass den Scheiß. Ne? Also nicht so wie die andere, hey, könntest du es mal bitte linken? Ich so, lass den Scheiß. Und da war einer, der wollte einfach nicht aufhören. Ne? Also der war jetzt nicht unverschämt, sonst hätte ich irgendwann gesagt, sei nicht frech, Junge. So, ne? Aber es war halt so, es hat mich halt ein bisschen genervt irgendwann, ne? Weil ich mir irgendwie denke, ich habe jetzt keine Lust, jedes Mal mit dir jetzt irgendwie hier einen Spruchaustausch irgendwie zu veranstalten, wenn ich einfach nur will, dass du jetzt bitte dein Maul hältst. Und, und dann irgendwann, und kennt ihr das, wenn euch manchmal, man sieht es nicht kommen und plötzlich hast du den goldenen Schnatz in der Hand. Du hast das Ding in der Hand, was dich zum Sieg führt, ne? Und ich stehe so und es war morgens, ich werde es nicht vergessen, und alle rein in on set und er war der Letzte, der wieder auf dem Klo war, weil typisch, aber das ist nichts Kinderexklusives, das passiert fast genauso oft Erwachsenen-Schauspielern, dass sie 10 Minuten Pause haben und wenn es dann heißt, bitte an Set, wir machen weiter, aufs Klo gehen. Ja. Also das passiert eigentlich, ich habe das Gefühl, sagt mir, dass es häufiger bei Erwachsenen-Schauspielern passiert als bei Kinderdarstellern.
Das passiert auch bei Auftritten von Musikern und Sängern.
Auf jeden Fall hieß es dann so, ja, wo ist denn der? Alle sind da und na, du, Max kennt es ja auch on Set, irgendwie stundenlang Licht und Kamera eingerichtet, wirklich überall hat es jetzt ewig gedauert und wenn die Kamera steht und dann gibt's auch nur 2 Sekunden Verzögerung. Katastrophe, ne? Wo ist alles, so, ne? Und Und dann so, ja, es sind alle da, aber wo ist denn der? Wo, ey, der fehlt noch. Ich zähle nur 22. Ich wusste nicht mal, wer fehlt. Aber und ich stehe so da in so einem Vorraum. Das war in Köln, in den großen Studio, auf dem Studiogelände. Mhm. Max kennt das vielleicht. Da haben sie zum gleichen, nee, ich will es nicht sagen. Aber da haben sie auch eine große andere Kinderfilmproduktion gedreht. Die war im Gegensatz zu unserer Produktion kompletter Flop. Und ja, unser Film war, der schlug ein wie eine Bombe. Wie heißt denn das Gelände, Max? Du kennst es.
Ich war in Köln tatsächlich noch nicht.
Das ist so gefühlt ein bisschen außerhalb. Wir sind da jeden Tag an diesem Bayer-Konzern vorbeigefahren. Das ist ein riesiges Areal. Manchmal stinkt es da auch ohne Ende bei diesem Bayer-Farm, also Pharmazeut-Ding da. Ne? Auf jeden Fall stehe ich so da und denke mir so, oh, Junge, du kleiner Pisser, Alter. So, ne? Gehen wir jetzt. Und dann kommt er raus aus dem Klo und guckt mich an und ich auf einmal habe ich diesen goldenen Schnatz. Weil ich hör gerade über Funk so, ja, wo bleibt denn der jetzt, ne? Und ich gucke ihn an. Nee, beziehungsweise, nee, stimmt gar nicht. Es kam nichts. Also es war zu dem Zeitpunkt, ich habe dann davor schon gesagt, ja, kommt gleich, kein Stress. Und für mich war ja damit auch dann die Arbeit. Der letzte dann ins Set, das war für mich, dieser Teil des Tages war dann für mich erledigt. Und es war nichts und er kommt raus. Und plötzlich kommt mir die Idee und ich gucke ihn an, total ernst, greif an meine Funke und tu so, als würde ich jetzt funken und sag so, ja, er kommt jetzt, er war noch scheißen. Und er guckt mich an und sagt so, das hast du jetzt nicht im Funk gesagt, oder? Ich so, was glaubst du denn?
Oh Gott.
Und ich so, geh da jetzt rein, Alter. Und ab da war der voll, ab da haben wir uns super miteinander verstanden. Was? Da war dann die Sache geklärt, was so Machtverhältnisse angeht.
Diese Fake-Funksprüche, das kenne ich ja auch. Das ist auch immer super, wenn du mit anderen Kollegen vom Film irgendwie gerade im Gespräch bist und eigentlich keine Lust mehr hast und du weißt, die sind aber nicht auf deinem Kanal, dann kannst du immer so tun, als käme gerade ein Funkspruch rein. Du musst nicht mal was sagen, kannst dich einfach wegdrehen und gehen, während der Unterhaltung. Es wird einfach akzeptiert.
Stimmt, du musst so einen leeren Blick machen, also du musst richtig reden und dann musst du während du...
Wie einfrieren.
Ja, genau.
So, also einfrieren und dann drehst du dich einfach um und gehst.
Also du schaust ihn quasi an und während du... Und dann gehst du weg.
Ja. Wird nie jemand was sagen, wenn er halt nicht auf deinem Kanal ist. So.
Die Frage ist, wie oft hat man das mit uns gemacht? Wahrscheinlich sehr oft.
Das ist der Kreislauf des Lebens. Was ich auch super gerne gemacht habe, ich war ja lange Zeit Produktionsfahrer und da fährt man in der Regel ja schwarze Multivans. Und dann irgendjemand anderes da mit seinem, was weiß ich, Audi oder BMW war und halt scheiße gefahren ist, irgendwie mich geschnitten hat oder so, habe ich das ganz gerne gemacht, dass ich dann nochmal aufgeholt habe, nebendran vorbei, habe ihn so angeguckt, habe meine Funke aus der Seitentür rausgezogen, auch einen Fake-Funkspruch abgegeben und bin weitergefahren. Da hast du dann noch oft gemerkt, dass die Leute auf einmal sehr ordentlich gefahren sind auf der Autobahn. Weil sie dachten, dass jetzt gleich die Verstärkung kommt und sie mal rauszieht.
Das ist auch geil.
Also schwarzer Multivan in Kombination mit einem Funkgerät funktioniert.
Was auch sehr gut funktioniert ist, ich musste einmal, wir haben so ein Krimi gedreht und da gab es in einem Spielwagen Streifenwagen, ein richtiger Streifenwagen mit Blaulicht und allem. Ne? Stand auch Polizei drauf und alles.
Ja.
Und dann ging es um die Rückreise am Ende der Produktion und irgendwann hieß es so, Jan, fährst du bitte den Streifenwagen nach München? Weil dann ist das auch gleichzeitig dein Auto, mit dem du zurückfährst. Und ich hab's gehasst, weil die haben das quasi mit Mülltüten
also eingewickelt,
ja, weil du darfst ja nicht mit, also
ja, ja.
Die haben
ja
auch Polizei und alles abgeklebt, also. Und dann hieß es, ja, fahr nicht schneller als 120, weil oben das Zeug hält halt nicht. Und ich dachte mir, das war eine grauenhafte Produktion. Das war wirklich, glaube ich, so mit einer der Produktionen, auf die ich am wenigsten mit Freude zurückblicke, weil ich mich mit dem PL gar nicht gut verstanden habe. Oder generell auch mit der Produktionskoordination. Und ich fahre zurück und nach ungefähr einer Dreiviertelstunde auf der Autobahn, du merkst, wie du immer schneller fährst, ne? Also du machst gar nicht so mit Absicht, du sagst gar nicht so mit Absicht, scheiß drauf, ich fahre jetzt schneller, sondern du denkst, ich habe hier irgendwie eine 5,5 Stunden Autofahrt vor mir. Ich schleiche doch jetzt nicht mit 120. Das hat er mit Absicht gemacht, der Hurensohn, Alter. Der hat, hat genau gewusst, so kriegt er mich jetzt nochmal ewig. Na, auf jeden Fall. Und irgendwann fahre ich halt, ohne dass ich es merke, das passiert ja mit einem so einem Auto schnell, weil das ist ja nicht untermotorisiert, bist du halt doch 210 gefahren. Und, also ich habe es nicht übertrieben, weil ich bin ein verantwortungsvoller Mitarbeiter und irgendwann merke ich halt das Gleiche, was Max sagt. Ich komme mit dem Auto auf der Autobahn von hinten an und die Leute, na, fahren schön nach rechts, lassen mich vorbei. Na.
Als wärst du Moses und würdest das Meer teilen. Wirklich,
also diese Macht, die dieses Auto eingegeben hat, war, also das war richtig geil. Ich wirklich, wenn ich Milliardär wäre und ich hätte die Möglichkeit, ich würde mir sowas kaufen und mir eine Lizenz, dass ich damit fahren darf. Nur für, jeder hat Platz gemacht. Die Leute sind so aufmerksam gefahren und haben mich, wirklich, das war ein Traum. Und dann hast du immer gesehen, wenn ich dann rechts fahre, sind die Autos langsam vorbeigefahren, haben reingeguckt, wer gefahren ist, haben gesehen, das sieht ja schlimmer aus als ein Penner und haben dann wieder Gas gegeben und abgezogen. Und als ich dann in München angekommen bin, habe ich festgestellt, dieser ganze Müllsack war einfach weg. Bin einfach mit Blaulicht durch die Gegend geschossen.
Ich wollte nämlich gerade sagen, ich glaube, bei der Geschwindigkeit fliegt die Abdeckung irgendwann weg. Deswegen soll man mit dem eigentlich nicht so schnell fahren. Ich musste nämlich auch einmal einen Streifenwagen vom Set nach Hause fahren. Und ich war nicht alleine in dem Auto. Und der Wagen stand an der Basis, also so ein paar Meter Luftlinie vom Set entfernt. Und wir steigen ein und wollen losfahren. Und natürlich wie kleine Kinder erstmal auf der Mittelkonsole rumgedrückt. Da ging erstmal die Sirene an. Dann haben wir sie nicht sofort wieder ausbekommen. Erstmal einen Take ruiniert gehabt. Und dann sind wir losgefahren und es war Gott sei Dank noch auf dem Land. Also es war so, war erstmal noch so ein Feldweg und dann Landstraße und irgendwann sagt mein Kollege auch so, du, ich glaube, das Blaulicht ist an. Ich habe das halt auch nicht gecheckt, weil die Abdeckung drüber war und das natürlich so ein bisschen abgedimmt hat und war halt unter freiem Himmel. Du hast es jetzt nirgendwo reflektieren sehen. Und dann sind wir da, glaube ich, auch so 5 oder 10 Minuten mit dem Blaulicht rumgefahren. Ich habe es nicht gecheckt. Ich dachte so, oh shit. Da muss man schon echt aufpassen. Danach dachte ich mir auch, komm, nee, muss ich nicht nochmal fahren. Das geht nicht gut aus.
Ja, heute würde ich mich aufwehren. Das war noch recht früh in meiner Karriere. Da hat man sich sowas noch irgendwie auf die Nase binden lassen. Heute würde ich sagen, kannst du dein scheiß Auto selber dahin fahren, Alter. Ja,
hol doch die Polizei.
Ja, ohne Witz, Alter. Ich fahre doch nicht, bist du dumm? Ich bin vor allem halt irgendwie da eine 5,5 Stunden Autofahrt mit 120 km/h. Nee. Weißt du, nachdem du 3 Monate am Stück irgendwie am Arsch der Welt in irgendeinem Apartment gelebt hast und eigentlich nur froh bist, dass du endlich wieder in der Großstadt kommst, nichts gegen Kleinstädte, aber du einfach nach Hause. Einfach, du willst, wir haben natürlich die ganzen Nachteile der Großstadt, Lärm, dreckige Luft und sonst was, aber ich genieße natürlich auch die Vorteile. Restaurants aus der ganzen Welt, weißt du, irgendwie so dieses ganze, irgendwie eine Auswahl aus mehr als 3 Kneipen, so, das fand ich, wir waren da schon sehr in der Einöde und das war dann, irgendwann war es halt echt langweilig und dann willst du einfach nur noch nach Hause.
Ja.
Ich glaube, ich habe es einmal geschafft von Köln nach München in, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall in, auch in knapp 4,5 Stunden oder unter 5 auf jeden Fall. Da bist du einfach durchgebrettert, Alter. Alles, wir sind einmal vom Europapark nach München gefahren und mussten zwischentanken. weil der Tank, glaube ich, irgendwo bei ich weiß nicht mehr wo, aber auf jeden Fall deutlich leer war. Das war deutlich klar, wir schaffen es nicht mehr. Das war auf jeden Fall vor Augsburg noch, dass das Ding leer war und wir nochmal auftanken mussten. Wir waren einfach durchgehend von Europapark nach München ins Wochenende. Also wir haben dort gedreht, mit 240 heimgeschossen sind nach der Autobahn leer. Vor allem die Autobahn Europapark. Die Strecke Europapark München, es war nachts leer, du warst alleine auf der Autobahn, das war ein Traum. Und alles, was die C-Klasse hergegeben hat, raus. Ich glaube, bei 42 hat sie schlapp gemacht.
Ich habe gerade geguckt bei Google Maps von Köln nach München, steht 6 Stunden 14 Minuten. Das kann ich mir richtig vorstellen, wie du da jede Minute rausfährst.
Ah, ne, warte mal, dann waren es 5,5 Stunden. Auf jeden Fall war es irgendwie, war es auf jeden Fall, ich habe mir das danach angeschaut und dachte, okay, wir haben fast eine Stunde weniger gebraucht.
Boah, ist schon hart, ey.
Das kenne ich aber auch gut. Ja, weil du halt dann oft eben irgendwo drehst und dann hast du die Möglichkeit, am Wochenende nach Hause zu fahren. Und meistens ist es ja dann doch am Freitag auch nicht ganz so früh und dann sagst du, komm, dafür baller ich jetzt dann richtig durch und dann gibst du halt einfach Gas.
Als ich von Köln heimgefahren bin, war meine Ex-Freundin hat ja auch beim Film gearbeitet und die hatte super Angst vorm Autofahren. Mit der konntest du nicht schneller, also wir haben uns irgendwann mal geeinigt, 140 muss schon sein, sie wollte 100. Und ich so,
was?
Wenn ich jetzt 100 fahren muss, dann werde ich dieses Auto jetzt gegen diesen Baum da lenken.
Fahren wir lieber 0.
Genau, weil dann bleibe ich jetzt daheim, weil ich fahre jetzt sicher nicht irgendwie bis nach Wien irgendwie. Also bis Österreich wird das Ding ausgefahren. So, und die saß auch mit im Auto eben von Köln nach München. Und für mich, und wie Max sagt, das war, glaube ich, auch letzter Drehtag. Das war wieder, und du hast halt es war für mich letzter Drehtag, weil die haben dann nochmal 2 Wochen irgendwie im Studio gedreht und da war ich dann raus. Und ich glaube, sie sogar auch. Auf jeden Fall willst halt nur noch nach Hause und ich gucke sie an und sag so, also ich empfehle dir jetzt, dass du schläfst, weil ich jetzt sicher nicht von Köln nach München mit 120 oder 140 fahren wird. Im Gegenteil, ich werde heute einen Rekord aufstellen. Noch nie vor mir wird jemand so schnell von Köln nach München gefahren sein wie ich heute.
Aber ich weiß auch noch, ich habe am Anfang meiner Fahrerkarriere, habe ich da auch noch sehr drauf geachtet, eben auch immer nicht zu schnell zu fahren, ne, dass es auch den Schauspielern passt. Und ich habe es dann so gegen Ende, bevor ich dann aufgehört habe, ich richtig gemerkt, wie ich da auch zunehmend drauf geschissen habe. Wie ich dann irgendwann, es gab dann immer so die goldene Regel, du fährst mit den Leuten nicht schneller als 130. Und das habe ich lange eingehalten. Aber irgendwann dachte ich mir auch so, Alter, fuck it. Wenn die Autobahn frei ist, dann schießen wir da jetzt mit 180 nach München. So. Und wenn es dich stört, dann machst du halt den Mund auf. Also, ich meine, die werden ja oft dafür bezahlt, dass sie reden. Von daher habe ich dann irgendwann wirklich drauf geschissen. Und am liebsten war es mir tatsächlich, wenn die auch einfach geschlafen haben, weil dann haben sie es nicht mitbekommen.
Das Problem bei so langen Fahrten ist, du kannst halt nicht deinen Scheiß hören. So, du musst halt, führst halt in dem ruhigen Auto, ja. Das nervt. Aber ich habe 2017, bin ich auch mal 3 Tage als Fahrer eingesprungen, weil mir dachte, cool, die Kohle nehme ich schnell mit. Und da habe ich 3 Schotten und Iren von Augsburg nach München gefahren. Und das war die geilste Fahrt, weil mir hat nie jemand gesagt, dass man mit Schauspielern nur 130 fahren darf. Also das wusste ich gar nicht, weil ich habe natürlich alles, was dieser Multivan drin hatte, weil das war Wochenende. Also man merkt schon, das Thema ist nach Hause kommen am Wochenende oder es war auch für mich dann der letzte Drehtag, das war der letzte von 3. Und mir geht's ja selber so, wenn ich in einem Auto mit jemandem sitze, den ich nicht kenne und der fährt 160 oder so, dann fange ich schon auch ein bisschen an, nervös zu werden, weil ich weiß nicht, wie der fährt. Na, es gibt so Leute aus unserem Brizi kennt auch aus unserem Freundeskreis, die fahren immer schon schnell und haben nie einen Unfall gehabt. Der kann von mir aus 240 fahren. Da habe ich keine Sorge, weil ich weiß, der ist es gewohnt, so zu fahren. Ne? So, das macht die Sache jetzt nicht weniger gefährlich, aber ich kann seine Fahrtüchtigkeit halbwegs einschätzen. Ich weiß, der ist ein sicherer Fahrer, der fährt auch voll viele Kilometer im Jahr. So, aber wenn ich jetzt mit jemandem drin sitze, den ich noch nie gesehen habe, dann weiß ich ja nicht, wie sicher der ist. Fährt er sonst immer so schnell oder fährt er jetzt so schnell, um mir zu zeigen, wie schnell er fahren kann? Mhm. Kennt er schnelle Autos oder fährt er zu Hause irgendwie ein Fiat Panda oder so? Oder ist es zum ersten Mal so, dass er auch irgendwie ein Auto fahren darf? Was? Also du weißt einfach nicht, wer da sitzt. Deswegen werde ich da schon auch ein bisschen nervös, weil ich mir irgendwie denke, ich habe jetzt keinen Bock, mit dir Dulli da jetzt auf der Autobahn zu krepieren. Und ich verstehe auch, wenn Leute dann quasi mit mir mitfahren, dass die da vielleicht auch Bedenken haben, weil sie mich nicht kennen. Deswegen fahre ich dann auch, ich fahre nicht zum Beispiel mit Brizi würde ich nicht schnell Auto fahren, weil ich weiß, Brizi fährt selber nicht schnell Auto und so und er fühlt sich da nicht gut. Deswegen fahre ich, wenn Brizi jetzt im Auto sitzt, würde ich jetzt, also 160 müsstest du auch schon erdulden. Aber dann ist okay. Weißt du, das ist so, es kommt auch aufs Auto an. Anyway, ich glaube, die wussten zum Beispiel, ich glaube, die dachten sich natürlich auch, ja gut, das sind Fahrer, die wussten nicht, dass ich das jetzt mache, wenn man mir halt einen Freund mir angerufen hat und gesagt hat, hey, hast Bock irgendwie 3 Tage schnell irgendwie da was dazu zu verdienen als Fahrer, dass ich da kein, in Anführungszeichen, professioneller Fahrer bin, wussten die ja nicht. So, deswegen haben sie mir dann natürlich das Vertrauen geschenkt, dass ich das Ding halt irgendwie nach Hause bringe. So, jetzt sitzen diese 3 Schotten hinten, alle am Bier saufen, den habe ich, an meinem Schlüsselbund habe ich so einen Bieröffner dran. Und da ging's schon los beim Losfahren, sag so, er meint so, ja, ihr Deutschen, ne? You Germans, you prepared for Bier. Und ich so, ja, you're always prepared. Und dann sitzen wir auf der Autobahn und ein Multivan, was schafft der? Wenn er voll beladen ist, 200, 210.
Ja.
Ich würde mal sagen, ich glaube 200, ne? Und ich auf der linken Spur fahre mit 200, ne? Und ich merke so, wie die hinten reden. Aber nicht nervös, die waren so richtig excited, ne? Und ich höre so, wie sie tuscheln, ne? Also sie haben mich dann natürlich in Ruhe gelassen und so. Und dann gehe ich irgendwann, fahre ich Mittelspuren und mir ziehen die Audis und so vorbei. Und die hinten so, oh mein Gott. How fast is he? Und ich so, it's 200. That's mental. Die Autos vorbeigezogen. Und die hatten einen riesen Spaß, Alter. Die haben dann geguckt, ich mit 200 mit Multivan auf der Mittelspur, weil ich links nicht fahren konnte, weil die ganze Zeit die Autos an mir vorbeigeschossen sind. Und die Schotten so, that's mental. Und das Geile war, die hatten so ein Todeswunsch gefühlt, weil die sind diese Geschwindigkeiten offensichtlich nicht gewohnt gewesen und haben es aber gefeiert. Die hatten keine Angst. Die waren hier hinten am Saufen und haben voll gefeiert, dass wir jetzt da mit 200 Sachen die Autobahn entlang schießen und trotzdem noch Autos an uns vorbeigeschossen sind, wie irre.
Es gibt da so ein schönes Interview von Tom Hanks, das kann man auch auf YouTube anschauen. Da berichtete er auch von seiner Zeit, als die Cloud Atlas hier in Deutschland gedreht haben. Und da musste er, glaube ich, auch immer zwischen Leipzig und Berlin hin und her pendeln. Und er erzählte auch von seinem deutschen Fahrer und meinte halt auch so, ja, war ein toller Kerl, toller Autofahrer. Und dann sind sie da auf die Autobahn und es war das erste Mal für ihn deutsche Autobahn und am Anfang halt noch Geschwindigkeitsbegrenzung, alles cool. Und dann erzählt er halt so, ja, und irgendwann kam dieses Schild mit diesen Streifen so durchgestrichen. Und auf einmal ging's los. Sein Fahrer hat voll durchgedrückt. Er hat Todesangst auf dem Beifahrersitz bekommen und dachte, er ist auf einer Formel-1-Strecke jetzt. Und der hat den da innerhalb von, weiß nicht, 2-3 Stunden nach Berlin hochgefahren. Und er erzählt das halt so richtig geil. Und ich habe das damals gesehen und dachte mir, diesen Moment hätte ich auch gerne einmal, dass ich, weiß nicht, einen amerikanischen Schauspieler oder irgendwen aus dem Ausland fahre und der mit mir das erste Mal auf der deutschen Autobahn ist und wir dann eine Strecke fahren, die keine Geschwindigkeitsbegrenzung hat.
Ja.
Und dann einmal richtig schön sagen, hast du Bock, das, was wir jetzt machen? Ja. Und dann richtig, richtig durchdrücken, sodass der sich in seinen Sitz reinkrallen muss. Das hätte ich gerne einmal gehabt.
Ja, ihr habt ja auch die entsprechenden Autos da immer dann, ne? Die gehen halt auch. Das ist ja nicht, wenn du da irgend so ein 60 PS Seat fährst, dann kannst du natürlich nichts zeigen auf der Autobahn.
Wirklich. Ich meine, in der Regel haben die Produktionsfahrer Multivans, aber in so größeren Fällen, sag ich mal Kinofilmen oder so, kommt es dann ja auch mal vor, dass du Sponsoring hast von gewissen Automarken. Und da hatten wir schon echt Fälle, wo du Autos hingestellt bekommst. Das sind Waffen. Die Dinger haben dann so 650 PS.
Boah.
So richtig asoziale Geschosse. Und da hat ein Kollegen von mir mal im Sponsoring. Und die sind natürlich am Wochenende damit dann privat gefahren. Klar, willst du ja auch mal ausfahren, das Ding. aber das war brutal. Das war brutal. Das kannst du dir nicht vorstellen.
Also merke, gute Automaten für Sponsoring anrufen.
Richtig. Immer nach Sponsoring-Fragen für Projekte.
Freunde von Max und mir, die haben vor 2 Jahren eine fette Produktion gehabt. Da waren Autos auch ein wesentlicher Teil. Und ey, die hatten ein Sponsoring von BMW. Ich lass mich nicht lügen, vielleicht war es noch ein krasses Auto, aber einer von denen hat einen BMW M5 bekommen in Vollausstattung. Der ist einfach, ich weiß nicht, was das Ding wert ist, aber locker 150.000 Euro. Und ich weiß nicht, wie viel PS, aber der ist dann für den gesamten Verlauf der Produktion ist der diesen M5 gefahren mit 12.000 PS. Aber da muss ich echt sagen, ich weiß auch nicht, ob es ein Spielwagen war. Wenn es ein Spielwagen ist, würde ich das Ding keinen Meter bewegen, wenn es nie sein muss. Weil wenn du da natürlich was reinfährst und das Ding kann am nächsten Tag nicht vor die Kamera, dann hast du natürlich ein Riesenproblem.
Ja.
Aber der hatte dann für 2 Monate hatte der die dickste Karre ever, also PS-mäßig. Man kann es von BMW halten, was man will. Und das Geilste, diese Sponsoring-Karren, die kommen immer mit Vollausstattung. Ja. Die hauen dir da immer rein, alles, was geht. Alles, was geht. Da habe ich zum Beispiel gelernt, ich bin ja kein Autofanatiker, deswegen war das für mich damals neu. Für Leute, die sich mit Autos beschäftigen, ist es wahrscheinlich ein alter Schuh. Aber der hatte so eine also der konnte die Tür, wenn die nicht richtig geschlossen war, hat er die elektronisch wieder eingezogen.
Ah, ja.
Ja.
Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, what is this magic? nicht, dass es jetzt irgendwie ein Problem in meinem Leben wäre, dass die Türen immer irgendwie nicht richtig zugehen. Aber das war, also als ich das gesehen habe, das war richtig geil, Alter. Du hast die Tür, die fällt nicht ganz ins Schloss und dann machst du und dann zieht er die Tür an und lässt das Ding zu.
Das ist richtig geil. Ja. Das sowas ist so geil. So Sachen, die dann einfach so geil automatisch funktionieren, das liebe ich ja.
So,
ne?
So Quality of Life Updates.
Ja, ja, voll. So, wo du so gar nicht mehr drüber nachdenkst, du musst nicht mal mehr die Tür richtig zumachen. Das macht er alles selber.
Das macht alles. Wirklich, du hast ja keine Ahnung, was in so einem Auto alles elektronisch funktionieren kann. Voll. Wirklich, da musstest du nichts mehr. Und also teilweise musst du da auch nicht mehr irgendwelche Knöpfe lange drücken oder Hebel betätigen. Da drückst du auf den Knopf und dann wie so ein Transformer hat sich das dann so eingestellt, wie ich das wollte. Und dachte so, okay. Und eine Sache, die ich an diesem Auto damals hatte, ich sag zu allen Leute, scheißt auf diese Tür, die sich automatisch einzieht, scheißt auf die Elektronik. Eine Sache, die wirklich, das ist das Allergeilste, ist ein Heads-Up-Display. Als ich habe das Ding gesehen und ich wollte es nie wieder von mir lassen. Es war, wenn ich mir je ein eigenes Auto kaufe oder irgendwie dauerhaft fahre, dann wirklich, ich scheiß auf die Hälfte des ganzen Luxus, was ist. Aber dieses Heads-Up-Display, das war ein Traum. Vor allem, du gewöhnst dich da so dran, dass du dich wieder umgewöhnen musst, wenn du runterschauen musst. Und du bist eine kurze Zeit, die erste Fahrt, so ein bisschen unsicher beim Fahren, weil du ja quasi mit dem Kopf nach unten gehen musst. Wisst ihr, was ich meine?
Ja.
So, und dann, also du merkst so richtig, wie dein Gehirn sich super schnell dran gewöhnt, dass du zum auf die Geschwindigkeit und auf dein Navi zu schauen, einfach nur mit dem Auge kurz nach unten gehen musst.
Ja.
Und das ist doch richtig Leute, Quality. Das ist wirklich, also für mich das Go-To-Luxus-Feature, was man sich in einem Auto einbauen lassen kann.
Ein Kollege von mir hat auch ein BMW, auch besseres Modell. Ich habe keine Ahnung von Autos, also weiß ich nicht, was es ist. Aber die haben ganz viel auf dem Schlüssel gespeichert. Also wenn der reingeht ins Auto und den Schlüssel, also mit dem Schlüssel schon aufmacht, dann fängt schon der Sitz an, sich in die richtige Position zu bewegen. Und ach, er kann krass. Sich dann reinziehen. Und der ist halt auch so ein 200 Kilo, 2,10 Meter Mensch. Also der braucht es auch. Und gerade bei einem BMW, der ist ja eher eng innen drin. Ne? Und dann geht es halt so und dann macht er das und dann macht er so und dann das Lenkrad geht ein bisschen hoch, weißt du, lauter so Sachen. So, wie geil ist das denn?
Das ist einfach richtig geil.
Und einmal hat er wohl aus Versehen den Schlüssel von seiner Frau genommen und dann ist er fast ermordet worden. Weil das dann kleiner geworden ist. Sich dann so reingesetzt und dann ging es auf einmal wie so eine Müllpresse zusammen. Aber andererseits auch wieder voll geil, weil dann hast du wirklich, da kannst du 2 Schlüssel haben und das Ding geht einfach wunderbar.
So neumodisch war der BMW damals nicht, der hatte aber 2 Knöpfe, also quasi Einstellung 1 und 2 für 2 Fahrer. Konntest dann 1 drücken und dann hast du deine Position gehabt und dann 2, dann eben. Aber mit dem Schlüssel ist natürlich, das ist ja eigentlich, wobei, ich weiß nicht, ob ich es geil finde, weil dann hast du den Ersatzschlüssel. Ich finde es eigentlich ganz gut, wenn der Ersatzschlüssel irgendwo im Haus liegt und dieses Haus auch nicht verlässt, oder kriegst du 3 Schlüssel?
Ey, wahrscheinlich kriegst du so viel Schlüssel, wie du willst. Du kriegst 1 Schlüssel für besoffen nach Hause fahren, wenn du willst.
Wobei, habt ihr das in England, gab es ja so ein paar, also wahrscheinlich weltweit, aber ich kenne halt die Aufnahmen aus England, mit diesen Funkschlüssel, dass die relativ schnell, also dass es eigentlich unter Umständen voll das Sicherheitsrisiko ist. Ja, wenn du jetzt den Schlüssel bei dir, sagen wir mal, du hast jetzt im Eingangsbereich in irgendeiner Schüssel lagern, dass du es von draußen quasi mit einem Signalverstärker das Auto aufschließen kannst und starten kannst und dann damit wegfahren kannst. Wobei ich mich dann frage, wenn der Schlüssel weit genug weg ist, geht das Auto da nicht aus? Ich weiß nicht. Aber anscheinend, zumindest war es vor einer Weile mal so, war das jetzt nicht ganz so risikofrei. Aber guck mal, das ist so, das sind so Quality of Life Updates, die werden halt einfach nicht gegönnt, weil es irgendwelche Schmonks gibt, die sich dann direkt wieder nutzen, um dir die Karre abzunehmen.
Es ist aber auch ein bisschen gefährlich. Ich meine, es ist auch schon ganz oft bei uns beim Film passiert, dass wenn du gemeinsam nach Hause fährst, dass der eine den Wagen fährt und der andere hat den Schlüssel in der Hosentasche. Und du checkst es nicht, weil der Wagen ja anspringt, er geht vorher auf und dann lädst du den einen zu Hause ab, fährst noch zu dir nach Hause, stellst den Wagen ab und merkst, du kannst ihn gar nicht zusperren, weil der Schlüssel nicht da ist, kriegst den Wagen aber auch nicht mehr an, weil der Schlüssel nicht da ist.
Das ist schon mal passiert, ach, was? Echt?
Das geht. Ja.
Das ist ja also total mir persönlich beknallt. Ist noch nicht passiert, aber anderen, ich kenne Leute, denen ist das schon passiert. Und musste der mit dem Schlüssel durch die halbe Stadt fahren, um quasi den Wagen wieder anspringen zu lassen.
Ja, zu Recht mit der Dummheit bezahlt, aber dann hat sich ja auch der Einwurf erledigt, dass das Auto sich abschaltet, wenn der Schlüssel weit genug weg ist.
Weil das wundert mich jetzt aber, ehrlich gesagt. Das ist ja komisch.
Zumindest, dass da eine Fehlermeldung kommt, hey, pass auf, der Schlüssel ist nicht mehr in Reichweite. Ich stelle mich jetzt nicht ab, aber...
Ich glaube, mittlerweile kriegt man dann schon ein Signal bei den neueren Wägen, dass der Schlüssel nicht mehr in der Nähe ist. Also der muss dann schon innerhalb des Autos sein. Aber ich weiß noch so am Anfang, wo das losging mit den Funkschlüsseln, da gab es das noch nicht. Da konntest, ja du noch, konntest du noch fertig fahren und wenn du den Wagen aber einmal ausgemacht hast, dann ging er nicht mehr an.
Für Leute, die die Karre klauen, reicht es ja schon. Sie müssen eigentlich nur irgendwo hinkommen zu einer Halle oder was weiß ich. Und dann haben sie ja Zeit. Ja. Aber ich meine, vom Abschließen hätte ich jetzt keine Sorge, weil da kannst du sicher sein, wenn du aussteigst und gehst, dass sich der automatisch verriegelt nach einer Minute oder nach zwei.
Ja. Aber ist das für euch, ich finde, Abschließen von Autos ist für mich auch so ein bisschen so eine philosophische Frage. Weil ist das wirklich notwendig, frage ich mich oft. Also klar, wenn du willst nicht, dass es geklaut wird und du willst nicht, dass die Sachen da drin geklaut werden, ne? Aber ich frage mich oft, ist es denn, also man kommt ja trotzdem in das Auto rein, also dann haust du halt die Scheibe ein, wenn du willst oder so. Ne? Wenn du unbedingt rein willst, kommst du ja rein. Und wenn du nicht unbedingt rein willst, dann gehst du ja nicht an das Auto. Und manchmal denke ich mir, warum schließen wir das überhaupt ab?
Ich weiß nicht, ich habe es jetzt selber noch nicht beobachtet, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da Leute nachts rumgehen und überall irgendwie ziehen, um zu gucken, ob es irgendwo aufgeht. Bei den neuen nicht, weil die sich ja selber verriegeln, aber ich weiß nicht.
Mein einer Kumpel hat einen umgebauten VW-Bus und der parkt den auch immer quasi in der Innenstadt und der sperrt den nie ab. Und ich habe auch schon ein paar Mal zu ihm gesagt, beziehungsweise wenn ich den Wagen ein paar Mal gefahren bin auch schon, ich bin immer eingestiegen und habe immer erstmal nach hinten geguckt, ob das irgendwo hinten drin liegt. Weil ich mir dachte, dass irgendwann passiert das. Irgendwann passiert es, dass sich da hinten jemand einfach reinlegt. Weil ich denke, geil, Wagen offen, da steht ein Bett drin, perfekt.
Ja, voll.
Das ja gut, ja, bei sowas, wenn ich quasi eine fahrende Wohnung rumstehen lassen würde, würde ich vielleicht auch nicht wollen, dass jemand denkt, oh, da könnte ich jetzt rein, das wäre ja schön.
Stell mal vor, du machst es nicht und dann bist du schon auf der Autobahn und irgendwann hörst du so Geräusche hinter dir und merkst, wie da einer so aufwacht und selber total verwirrt ist, was gerade abgeht.
Jetzt ist die Frage, wenn du zu dem jetzt sagst, aussteigen, ist es dann juristisch gesehen jemanden quasi aussetzen? Also wenn du jetzt quasi auf der Autobahn merkst oder irgendwo in der Stadt B, also weit weg von der Stadt, in der er sonst auf der Straße lebt.
Surprise, du bist umgezogen.
Und du sagst, ich fahr dich jetzt sicherlich nicht zurück nach München, sondern du bleibst jetzt hier. Ist es dann Aussetzung?
Aber er hat ja keinen Wohnsitz.
Ja, genau.
Also man kann niemanden...
Oder bist du rechtlich verpflichtet, ihn wieder zurück zu seiner,
zu seinem gewohnten Umfeld, ja? Das ist eine interessante Frage für unseren Anwalt.
Ja, hallo.
Ja, genau. nein, das ist scheißegal, was ihr mit Pennern macht. Vielen Dank.
Okay, ich brauche ein Sprachmodul, wo ich dann drauf drücke und dann verändert sich meine Stimme. Frag den Restfettanwalt.
Du kannst es einfach, ich kann das in der Post machen.
Okay, haben wir hier gerade ein neues Konzept?
Auf jeden Fall, der Rest wird Anwalt.
Die Rest wird Rechtsberatung. Ja.
Habt ihr es mitgekriegt, Boeing, gestern oder vorgestern ist eine Maschine von FedEx beim Landen einfach quasi hat eine Bruchlandung hingelegt, weil die Fahrwerke nicht mehr ausgefahren sind. Soweit ich weiß, nichts passiert, aber zumindest das Fahrwerk vorne ist nicht, also sie haben quasi eine Bauchlandung gemacht.
Wahnsinn.
Und jetzt ist die Frage, man kann doch jetzt, also wirklich, es ist ja wirklich schon absurd krass, wie viele Vorfälle gerade passieren mit Boeing, dass man eigentlich ja fast nicht mehr mit Boeing fliegen kann. Ich meine, ich habe jetzt auch schon Seiten gefunden, wo man ein bisschen rausfinden kann, mit welcher Maschine, welcher Flug dann vollzogen wird.
Ja.
Boeing, what's happening? Vor allem wisst ihr noch, in den 90ern, da war Boeing eigentlich, Boeing 747, da war immer Boeing. Immer wenn man irgendwie Superlativen und den quasi State-of-the-Art-Technologie im Flugbereich genannt hat, dann war immer Boeing, Boeing, Boeing.
Ja.
Und jetzt ist das Ding buchstäblich abgestürzt, mehrfach.
Ja. Boing.
Ja, genau. Also,
from now on, it's pronounced boing.
Boing. Ja, wenn das die Teile ja so geil, runterfallen, das ist boing, 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 boing.
Da hat doch auch der Postillon einen Artikel drüber gemacht, wo sie geschrieben haben, dass jemand aus den ganzen herabgefallenen Boeing-Teilen sich ein eigenes Flugzeug gebaut hat. Und ich glaube, sogar eine österreichische Seite ist darauf aufgesprungen. Also irgendeine News-Seite hat es mal wieder nicht gecheckt, dass das der Postillon war und hat das einfach geteilt. Die haben das für so realistisch gehalten.
Ey, also das ist so echt, das ist ja wirklich auch was, ne? Die Leute, wie die Medien konsumieren, ganz kurz nur, also wir haben zum 1. April mit der Band ein Album veröffentlicht auf Facebook, The Dark Arts of Love, wo nicht mal die Schrift richtig, also war nicht mal richtig geschrieben und es sah schrecklich aus, dieses Albumcover, mit so schwarzen Rosen irgendwie, also so paintmäßig zusammengewurstet. Und da hatten schon Leute drunter geschrieben, haha, witzig, hahaha. Und trotzdem kam immer noch, this looks awful. I will not buy this. I hope this is not finished product. Was seid ihr denn für Leute?
Na, vor allem, was hat man denn eigentlich auch bitte für einen Anspruch an das Artwork? Ich meine, im Endeffekt, wir reden hier über eine Band. Das ist ja nicht so, dass du dir das als Poster an die Wand machen sollst. Ja. Ich meine, eigentlich kann man doch das Cover von einem Album, also ein Albumcover doch völlig egal sein, wenn die Musik passt.
Voll.
Absolut.
Stimmt, ich glaube, ich habe mich noch nie über ein Albumcover aufgeregt.
Ey, jetzt wo du es sagst, ne?
Also klar, manchmal denkt man sich so, aber eher bei den richtig geilen Covern, dass man sagt, boah, das ist ja richtig geiles Artwork. Aber gerade in der Metal-Szene, da hast du ja wirklich die schlimmsten Artworks teilweise.
Ja.
Wenn du im Indie-Bereich unterwegs bist, dann sind es einfach nur nicht mal gute Fotografien, die man einfach reinmacht und dann macht man halt ein bisschen morgens, weil es beim Morgentau, dann laufe ich da einfach diesen Weg entlang und es ist ein bisschen Nebel und es wird voll krass und so Albumcover-Welt, das sagt so viel aus. Oh, du bist so schlau für den Kliman.
Ja. Ja, aber ich glaube im Metal, ey, wir haben ja sogar für unser Born a Rebel-Album haben wir im Metal Hammer, sind wir die Arschbombe des Monats geworden, weil das Cover so scheiße aussieht.
Welches?
Von Born a Rebel, von dem Album. Seitdem sagt auch der Tommy immer, weil das war das einzige Cover, bei dem er richtig viel mitgeredet hat. Und hat immer gesagt, ja, und dann hätte ich gern die Skyline von Frankfurt im Hintergrund und so einen Motorradfahrer vorne drauf, der so drauf zufährt und sieht halt wirklich dämlich aus, muss man schon sagen.
Quasi die goldene Himbeere unter den Albumcovers.
Ja, genau. Und seitdem sagt er immer, ich misch mich nicht ein, wenn es um andere künstlerische Sachen als die Musik geht.
Dann sagt er, warte mal, stopp. Ich kenne ja die Geschichte.
Die auch erzählt. Der Tommy, ja.
Der Tommy hat mir die, glaube ich, dreimal erzählt. Du hast mir es jetzt schon dreimal erzählt. Die Geschichte kenne ich. Aber jetzt gucke ich mir gerade das Art. Zum ersten Mal sehe ich das Ding. Das ist doch der Killer, Alter.
Ja, jetzt ist es geil, weil es ein bisschen trashy aussieht.
Ja, Alter, das ist doch voll 70, 80,
wie heißt das Hard Album nochmal?
Ich hab's reingestellt. Born also, a Rebel.
Das könnte auch ein Meatloaf-Albumcover sein von 1984 oder so. Das ist
dieser Blitz, den er da in der Hand hat.
Einfach ein Blitz in der Hand.
Der Blitz, der sieht ein bisschen, die Idee ist cool, aber der Blitz sieht ein bisschen billig gezeichnet aus oder gemacht aus. Klar, die Perspektive stimmt gar nicht von dem Motorrad irgendwie. Aber das ist doch, jetzt mal Hand aufs Herz. Tommy sollte eure Artworks machen, weil das sieht ja viel geiler aus als das, was er als letztes gemacht hat. Ich verstehe die Augen, da hätte ich vielleicht nochmal, auch mit dem Schriftzug und das ist so quasi wie so die Stirn und so, ne? Das ist doch voll geil, das ist voll das Killer.
Also,
Killer,
je länger, das Problem ist, es kam ja 2003 raus und nicht in den 80ern. Und da in 2003 waren die 80er noch nicht Retro-Hype.
Ich finde es richtig geil.
Ich kann also nichts sagen.
Kurz zum Abschluss, weil dann schaffen wir es heute vielleicht. By the way, wir müssen es jetzt nochmal klären, weil ich habe vorhin nur gesagt, wir haben ja nicht gesagt, das ist unsere letzte Folge und dann ging das nächste Thema. Das bedeutet,
stimmt.
Vielleicht ist es ja die allerletzte Folge. Eine Sache, die ich noch kurz erwähnen wollte, Fun Fact, um nochmal kurz mit einem Banger in die Sommerpause zu gehen. Ich werde die Videos natürlich nicht teilen, aber ich habe es euch geschickt. In Tschechien ist einfach ein Typ in einem Fluss ertrunken oder in dem Baggersee. Oh, ja. Die Leute haben die Leiche gefunden, haben die Polizei gerufen und die haben sie erstmal in dem Wasser liegen lassen. Was an sich seltsam ist, aber noch nicht mal das Allerschlimmste. Das Verrückte ist, in Tschechien ist jemand ertrunken. Die Polizei kam, hat die Leiche aber im Wasser liegen lassen und drumherum gehen alle baden. Ja, und die Vater mit seiner kleinen Tochter im Hintergrund beim Baden und du siehst irgendwie nur eine Leiche, wo die Hand so irgendwie so mit Leichenstarre mäßig aus der Hand ragt. Und die baden einfach und keiner scheint sich für diese Leiche im Wasser zu interessieren. What the fuck, Tschechien?
Ich hab gedacht, das ist nämlich das Problem. Da habe ich gedacht, okay, was ist mit meinem Gehirn los? Ich habe gedacht, oh Mann, warum hat die Polizei da nicht abgesperrt? Da sind ja noch überall Badegäste. Und dann habe ich mir gedacht, warum baden die überhaupt da? Wieso muss die Polizei das denn absperren, wenn eine Leiche da drin steht? Also, was ist überhaupt da das Problem? Und dann regen die sich ja, dann werden die ja interviewt, ne? Und dann regen die sich noch auf.
Ja.
Da geht halt einfach aus dem Wasser raus, wenn da eine Leiche drin schwimmt. Was ist denn? Also.
Ja, vor allem, es gibt Aufnahmen, wie wirklich diese Leiche ja so am Rand des Sees eigentlich schwimmt. Und trotzdem hat die Polizei, glaube ich, über 2 Stunden gewartet, bis sie den da mal rausgezogen haben. Also worauf haben die da gewartet?
Oh, ich sehe aber gerade, das war 2015 schon passiert. Also ich check's gerade erst jetzt, weil ich wissen wollte, wie schnell man zu diesem Video kommt. Auf Bild.de lese ich aber, am 16.06.2015 war das. Das ist immer so die Gefahr bei Instagram, wenn man diese Memes da bekommt, dass man irgendwie das Gefühl hat, es sei aktuell. Ist aber so passiert und es ist aber 2015 schon passiert. Und trotzdem, what the fuck, Tschechien? Und das Bild, was die Bild online zeigt, ich stelle es hier mal kurz rein, zeigt schon mehr oder weniger diese Hand, die aus dem Wasser ragt und 3 Kinder. 2 im Vordergrund und 1, was Bild, es ist nicht okay, solche Kinder so auf eurer Seite darzustellen. Das gehört eigentlich verpixelt. Aber im Hintergrund ist noch ein kleineres Kind.
Man würde am Anfang nicht meinen, dass das echt ist, sondern dass das irgendwie gestellt oder fake ist. Aber
also, hier werden Gäste zitiert. Wir haben geglaubt, dass es nur eine Puppe ist. Äußerten sich Badegäste schockiert, als sie vom privaten Fernsehsender TV Prima erfuhren, was da wirklich im Wasser trieb. Als Rettungskräfte und Taucher anrückten, gingen die Besucher von einer Übung aus. Ich meine, du kommst hier random an einen Badesee. Und dann siehst du irgendwie so ein Ding da. Und nirgendwo ist irgendwo ein Einsatzwagen. Da ist niemand, der diese Übung koordiniert. Da ist nichts. Wie kommt man auf die Idee, zu glauben, dass man da einfach eine Puppe reinschmeißt?
Das Geile ist aber auch, man hat doch dann auch den Typen interviewt, mit dem diese Obdachlose am Abend zuvor baden gegangen ist. Die haben, glaube ich, gesoffen und sind dann schwimmen gegangen und dann ist der verschwunden und der andere hat sich nichts dabei gedacht. Der dachte sich irgendwann so, jetzt ist er weg, gut, seine Sachen liegen noch da, ja, die nehme ich jetzt mal mit. Und hat auch weder die Polizei informiert noch nach dem gesucht. Ja. Und am nächsten Morgen schwimmt er da einfach.
Es ist einfach wild. Es ist wild, Leute.
Aber das ist echt eine interessante Sache, ne? Wenn Leute denken, sie sind Teil von einer Übung oder einem Experiment, wie schnell sie ihr Gehirn ausschalten. Also, dass man kann ja, also ich finde es interessant aus wissenschaftlicher Sicht, ehrlich gesagt, wenn du jetzt wirklich ein Experiment machen würdest mit Leuten und du würdest versuchen, die zu analysieren und die wüssten, sie sind in der Situation, wo es ein Experiment ist, sind ja die Daten völlig nicht aussagekräftig, wenn sowas passiert.
Ja, absolut. Und was ich jetzt auch, wenn ich so drüber nachdenke, komisch finde, aber ist auch wieder typisch Mensch. Du denkst, du bist Teil einer Übung und gehst trotzdem voll da bei der Übung schwimmen, weil du bist jetzt hier an dem Badesee und du bist hierher gekommen, um zu baden, und ich bade hier jetzt. Also ein normaler Mensch würde denken, oh, hier ist eine Übung, ich schaue mir mal an, was hier passiert.
Ja.
Weil es ist auch beim Film passiert, es so oft, Leute sehen, da wird gefilmt und so, ah ja, hier wird gefilmt, ah, das ist schön. Und dann laufen sie dir voll rein.
Ja, ja. Wenn, dann werden die so indifferent zu ihrer Umgebung.
Halt einfach so, ich bin jetzt hergekommen, um zu baden. Also die Leute haben auch so kein Verständnis. Ich kann mir vorstellen, wenn da jetzt eine groß angelegte Übung stattfindet von den Rettungskräften am Baggersee, Bad Trunkenheim. Und du siehst schon, und da kommen die Badegäste oder kommt jemand zum Baden und sieht mega, also wirklich, du siehst ja, hier wird gerade richtig Geld auch rausgegeben, weil Einsatzkräfte, hier wird das Ding. Und dann hast du immer wieder Leute, die sich richtig aufregen. Dann heißt es, nee, heute leider geschlossene Gesellschaft sozusagen, wir haben hier eine Übung. Und dann hast du Leute, die glauben halt, ihnen gehört der See, so nach dem Motto.
Ja.
Weißt du, so, sie haben jetzt dieses Recht. Und hast du so oft Leute, wir haben das ja beim Film auch oft, da zahlst du richtig viel Tagesmiete für ein Restaurant oder für irgendwas, dass du dann einen Tag halt drin drehen kannst. Ne? Dann hast du Leute, die regen sich richtig auf, weil sie sonst 5-mal in die Woche hier essen gehen und jetzt dürfen sie einmal nicht essen gehen und was soll das eigentlich? Und ich gehe da jetzt rein und ich will jetzt mein Essen und ich krieg das jetzt. Und es passiert immer und die Leute sehen ja, hey, hier ist die ganze Straße voller LKWs. Hier stehen überall riesige Scheinwerfer. Hier gehen 1000 Leute hinaus. Der Betrieb findet nicht statt. Und die Leute haben da super wenig Verständnis.
Ja. Das ist mein Recht. Ich bin ein freier Mensch. Ja. Ich darf hier laufen, wo ich will.
Ja, das ist, Leute sind manchmal komisch.
Das ist, finde ich, ein sehr schönes Schlusswort eigentlich.
Na, das ist aber leider, das stimmt, das ist nur leider nicht das Schlusswort, sondern jetzt sollten wir ganz kurz die Pause erwähnen, weil irgendwie muss man jetzt kurz erklären, was der, wie der weitere Ablauf sein wird.
Ja.
Das Problem ist, wir wissen selber gar nicht, wie der Ablauf ist. Also ja, mich hat es ein bisschen geärgert, dass wir es letzte Woche nicht angeteased haben. Weil jetzt kommt es vielleicht unter Umständen plötzlich, aber wir machen jetzt nach viel Anstrengung und nach wirklich, also dieser Podcast ist ja ein Spaßprojekt und ein Hobbyprojekt und also ich weiß nicht, ob es ein Spaßprojekt ist.
Das ist mein Hobby auf jeden Fall.
Es ist auf jeden Fall, man macht es halt, es ist sehr viel Zeit und Mühe, die da reinfließt. Und wir haben jetzt einfach gemerkt, wir haben, glaube ich, vor 2 Jahren haben wir eine Pause gemacht, aber da ging es auch eher drum, wie geht's überhaupt weiter mit dem Podcast. Wir hatten ja vor 2 Jahren die Zeit, da kam völlig mal so ab und zu mal eine Folge und mal nicht. Und man hat einfach gemerkt, dieses Ding hatte überhaupt keine Priorität und jeder war so, ach so, stimmt, ja. Wir wollten halt Podcast machen, blöd, ich bin jetzt zum Spieleabend oder so irgendwo eingeladen oder irgendwas. Also random Sachen, die dann dazu geführt haben, dass einfach nicht aufgezeichnet wurde. Und so kam es dann vor 2 Jahren dazu, dass man alle 3 Wochen mal 2-mal hintereinander, mal dann wieder einen Monat. Und mich hat das aufgeregt damals. Und ich habe damals gesagt, also entweder wir kriegen jetzt eine Regelmäßigkeit rein und dieser Podcast hat auch wieder eine Priorität für alle. Oder wir lassen's, weil damals haben wir ja gesagt, okay, wir machen jetzt mal den Sommer über Pause und dann schauen wir mal, dann machen wir es nochmal, weil wir fanden es damals dann schade, weil irgendwie auch klar ist, dass wenn der Podcast stirbt, dass auch dann im Endeffekt die ganze Telegram-Gruppe stirbt und im Endeffekt wir nichts mehr miteinander zu tun haben werden. Also das ist einfach so. Das ist, man, von Max wird man nie wieder was hören. und Brizi und ich, wir würden, naja, doch schon. Und mit Brizi, wir hätten vielleicht noch ein Stück weit am Anfang vielleicht noch ab und zu mal zocken, aber das hat sich jetzt die letzten Monate immer mehr auch abgezeichnet. Das Zocken hält uns auch nicht mehr zusammen. Also im Endeffekt ist der Tod dieses Podcasts, hätte damals bedeutet, das ist durch die Nummer. Und das hat uns damals dazu animiert zu sagen, wir machen es nochmal, und seitdem haben wir eine Regelmäßigkeit drin. Also seitdem muss man sagen, ist es ja eigentlich fast schon bemerkenswert, dass wir das irgendwie auf die Reihe kriegen. Und ich habe damals, oder wir haben damals beschlossen, dass wir auch einen festen Aufnahmetag haben, weil es war immer so dieses, weil wir mal so aufgenommen haben, war es dann immer ganz schnell auch so, dass es kollidiert hat mit Probe und so. Und wir haben dann immer gesagt, es gibt einen festen Tag, und dieser feste Tag wird nur in Ausnahmefällen, wenn es bedeutet, dass sonst die Folge ausfällt, hat der Priorität. Und alles andere muss darum rumgebaut werden. Das bedeutet zum Beispiel Bandproben. Ich meine, Arbeit ist schwierig, aber selbst da haben wir es oft noch hingekriegt, dass wir gesagt haben, dann später und so. Aber das einfach klar ist, Donnerstag ist keine Ausrede mehr mit, das habe ich vergessen.
Ja, genau.
So. Und seitdem funktioniert's. Und das Ding ist, wir haben außer Weihnachten die zwei Wochen immer jede Woche. Wir hatten nie eine Pause. Aber seit einem Jahr hat sich der Podcast ja in eine Richtung entwickelt, die deutlich arbeitsintensiver für uns geworden ist. Das hört man vielleicht nicht. Und bei dem, also wenn man es hört, dann kriegt man den Unterschied nicht mit. Aber wir haben uns ja dann wirklich irgendwann, wir haben ja letztes Jahr dann entschieden, dieses total wirre Durcheinanderreden, wo das einmal angefangen hat, das führt zu nichts, das ist scheiße. Ja, und seitdem haben wir eigentlich immer geguckt, hey, lass es uns ein bisschen koordinierter und ein bisschen strukturierter angehen, und das hat uns in einem Jahr sehr viel, also deutlich mehr Zuhörer eingefahren als die ganzen zwei Jahre davor, weil es weniger wirr war. Glaube ich.
Nicht so wie heute.
Ja, ne, wir hatten heute das Thema Auto mehr oder weniger. Das ist für mich okay. So, und jetzt ist es so, wir haben jetzt gesagt, weil Brizi wahnsinnig viel Zeit damit zu tun braucht, und ich habe auch noch viel Zeit, die da drauf geht, dass wir es gesagt haben, machen jetzt auch mal eine Pause. Und das bedeutet, ich weiß nicht, wir haben es ja schon mal angeteased, ich weiß nicht, ob es eine schlauere Entscheidung ist, jetzt Pause zu machen und wieder zu kommen, wenn alle anderen Pause machen. Oder ob die anderen zu Recht Pause zu der Zeit machen, weil keine Sau hört im Sommer. Ich weiß es nicht. Wir finden es raus.
Das ist jetzt Test.
Und das bedeutet, wir würden jetzt, also heute ist ja dann quasi Dienstag, das heißt heute in 6 Wochen, am 25., Dienstag, den 25.06. wird dann erst wieder die nächste Folge kommen. Wir geben uns jetzt 6 Wochen Pause, die wir aber nicht dafür verwenden wollen, um einfach nichts zu tun, sondern wir haben uns jetzt natürlich auch überlegt, was können wir denn mit diesem Podcast anstellen, oder wir überlegen uns jetzt, was können wir mit diesem Podcast anstellen, dass das auch wieder ein bisschen frischen Wind reinbringt, dass da wieder eine Abwechslung reinkommt, wie können wir uns aufstellen, dass die Arbeit besser geteilt wird auch zwischen uns, und was kann man tun, genau, und vor allem halt auch, ja, vielleicht neue Ideen, vielleicht ein, zwei Konzepte. Wir kriegen ganz oft oder immer öfter, deswegen hatten wir auch dieses Plakatshooting, was heißt Plakatshooting, halt dieses Covershooting im Dezember, seit letztem Jahr, seitdem natürlich in relativ kurzer Zeit sehr viele dazugekommen sind. Immer häufiger auch die Frage, wie seht ihr aus? Man kennt euch nicht, deswegen haben wir dann Ende des Jahres gesagt, wir müssen jetzt irgendwie dieses Cover, was wir bisher hatten, das war im Endeffekt ein Cover, was uns 3 Jahre verfolgt hat, was aus einem blöden Witz entstanden ist, wo ein Witz gemacht wurde und man sich dann aufgrund von einem kurzen Lacher sich dazu hinreißen hat lassen, dann wirklich das zu nutzen. Das hat uns 3 Jahre gute Dienste erwiesen, aber jetzt war natürlich, und ich verstehe das, dass man irgendwann auch ein bisschen wissen will, wenn man jemanden viel hört, wie hässlich ist er denn?
Ja.
Stellt sich raus, wir hätten doch das andere behalten sollen. Wir haben viele Nachrichten bekommen, die dann gesagt haben, hey, also war jetzt unerwartet. Man hätte das auch irgendwie anteasen können, weil ich habe gerade gegessen. Und auf jeden Fall wollen wir da auch überlegen, wie kann man das irgendwie in die Richtung gehen, weil immer wieder Leute dann halt auch. Ich dachte, mit dem neuen Cover sei es getan. Aber da kam
die
natürlich.
Die Leute wollen mehr.
Naja, die Frage war, wer ist jetzt wer?
Genau.
Weil aus irgendeinem Grund, den ich mir nicht erklären kann, denken viele Leute, ich sei der in der Mitte. Was natürlich nicht stimmt, das ist Brizi. Und
ja, das ist aber auch das ist ein bisschen mein Fehler gewesen, weil ich, wenn ich den Podcast produziere ich uns ja auch im Panorama.
Ja.
Das heißt, ich bin links, du bist in der Mitte, Jan. Und Max ist rechts.
Das ist eigentlich
stimmt,
schon.
Stimmt, das war von Anfang an schon so, ne?
Ja, ja.
Also, Brizi ist Genius, Alter. Das ist ja, das beschreibt uns ja super. Nein, Quatsch.
Ja.
Nee, aber genau. Und jetzt, und da wollen wir uns jetzt mal ein bisschen dann die nächsten 6 Wochen uns zusammensetzen und mal überlegen, in welche Richtung geht die Fahrt. Und ja, hey, wie tief muss die Zahl der Zuhörer fallen, nachdem wir wieder angefangen haben, dass wir sagen, wir machen nicht mehr weiter?
Ja, und wie lang müssen wir das
jetzt
dann machen?
Jetzt sind wir unter Druck.
Ja, genau. Also, sobald dieses Restfett, dieses wunderschöne Restfett-Plakat wieder auftaucht bei euch im Feed oder sonst irgendwo, muss das ganz viel geteilt werden. Sagen, ey, die Jungs sind back, Boys are back in town. Jetzt wird wieder reflektiert.
Aber ist schon klar, dass wir dann mit einem Banger auch wieder einsteigen müssen, ne? Der wahrscheinlich, wenn es dumm läuft, von niemandem gehört wird, weil jeder im Urlaub ist.
Ja. Wir können ja zweites Jubiläum machen. Dann Folge 3 nach der Pause ist dann irgendwie, wenn die Leute wieder da sind.
Wir machen einfach Folge 10 und sprechen die nochmal neu ein. Ey, Folge 148, wir sind zurück.
Finde ich gut.
Auf jeden Fall allen eine gute Zeit, die nächsten 6 Wochen. Manche gehen vielleicht auch jetzt, manche ohne Kinder gehen vielleicht jetzt schon langsam im Juni in Urlaub, weil sie sich den großen Ansturm vielleicht ersparen wollen. Manche gehen auch vielleicht erst im September in Urlaub. Manche eben mit Kindern, die gehen dann Juli, August. Aber so oder so, dann wird sie vielleicht auch nachgehört. Schauen wir mal, dann
Leute, ich wünsche euch wünsche euch einen wunderschönen Urlaub, je nachdem. Und ich freue mich aber auch drauf, wenn wir uns wieder hören. Auch jetzt an die Hörer. Aber natürlich auch an euch zwei Hübschen, die man auf diesem Bild sehen
ja,
kann.
Ja, ohne Witz, das, für uns wird es jetzt auch sein. Wir werden uns jetzt 6 Wochen lang, also Max wird komplett abtauchen.
Ja.
Brizi so sporadisch mal, aber genau, das ist eigentlich auch für uns 6 Wochen mehr oder weniger.
Schauen
Macht
wir mal,
das gut,
wie,
Leute.
Ja, schauen wir mal, wie gut oder wie wenig die Gruppe genutzt wird, ja.
Ja, halt, schauen wir mal.
Nicht halt.
Nee, wahrscheinlich nicht, nee. Alright, dann okay. Wünsche ich euch eine gute Zeit und wir hören uns ja dann wieder.
25. Hast du, glaube ich, gesagt.
Da geht's online. Wir hören uns also spätestens am 20. wieder.
Also. Nice. Alles klar.
Alright.
Alright.
Macht es gut. Alles gut. Bis bald.
Bis dann.
Ciao.